herzlich willkommen. Hier ist die 528. Folge des Sneakpods. Wir begeben uns heute auf eine Expedition und dafür braucht man eine Biologin. Und unsere Biologin der Wahl heute ist Claudia Nördinger.
Hallo. Und die Psychologin ist Robert Krüger.
Ha, damit kenne ich mich aus. Legen Sie sich bitte da drüben hin, das haben wir gleich.
Ja, genau so ist das.
Das geht ganz schnell, das wird ambulant gemacht hier bei mir.
Weiß nicht, ob das funktioniert in diesem Kontext.
Ja, nee, natürlich nicht. Ja, das heißt, wir sind bei einem Expeditionshorror, Sci-Fi, irgendwas Film mit dem Namen Annihilation. Claudia, du hast den gesehen. Worum geht's?
Richtig. Der ist heute auf Netflix rausgekommen.
Boah, ist
der
ja mega aktuell.
Ganz just dropped. Der neue Alex Garland-Film, auf Deutsch wird er Auslöschung genannt. Ich habe davon vorletzte Woche gesprochen, dass der auf den Roman, auf der Trilogie von Jeff Vandermeer basiert. Und die Hauptrolle wird gespielt von Natalie Portman, die Teil einer Expedition in, also es ist alles relativ rätselhaft, innerhalb, also wir finden uns offensichtlich schon irgendwie in den USA, aber da ist so ein Teil sozusagen aufgegeben, abgegrenzt, wird überwacht von außen, aber weiß nicht genau, was da passiert, der offensichtlich befallen ist von irgendwas, aber es ist nicht ganz klar, was da passiert. Und da wurden schon verschiedene Expeditionen hingeschickt. Teilnehmer an so einer Expedition war der Mann von der Figur, die von Natalie Portman gespielt wird. Und zum Teil deswegen entscheidet sie sich, sie ist Biologin, entscheidet sie sich auch an so einer Expedition teilzunehmen, um dem auf den Grund zu gehen, was eben da passiert. Und dann befinden wir uns relativ schnell eben in so einer ganz eigenartigen Landschaft, die menschenleer ist, bis auf die Expeditionsteilnehmer, die zwar irgendwie auch schön ist zum Teil, aber auch sehr, sehr unheimlich, weil eben vieles dort einfach sich nicht so verhält, wie man das normalerweise erwarten würde oder sich Phänomene zeigen, die eigentlich nicht zu erklären sind und sowas.
Jetzt
und das ist
nicht,
eben nicht nur so.
Nicht ganz ja? Aufmerksam zugehört. Sind wir noch auf der Erde irgendwo oder sind wir im Weltall? Irgendwo
anders? Nee, wir sind auf der Erde. Also okay. Das ist so ein, ist quasi so ein, also es wird Area X genannt, ist so ein Bereich, der quasi abgegrenzt wurde, der wurde mehr oder weniger irgendwann aufgegeben, weil es da zu irgendwelchen Veränderungen kam. Das ist, muss man auch sagen, im Film etwas anders als im Buch. Überhaupt sehr, sehr, sehr vieles ist im Film sehr anders als im Buch. Also ich bin ja mit dem Buch noch nicht ganz durch. Es ist ja eine Trilogie, ich bin im zweiten Band relativ weit. Und habe mich jetzt, weil ich so neugierig war und auch weil ich es gerne im Podcast jetzt schon besprechen wollte, habe ich mich dazu entschlossen, trotzdem den Film anzuschauen, auch weil ein Bekannter von mir gesagt hat, es gibt sozusagen keine Spoiler, weil die beiden Sachen so weit voneinander abweichen, dass es einfach keine Rolle spielt. Und das stimmt wirklich. Also das, was in Buch und Film übereinstimmt, ist eben diese eigenartige Landschaft, in der wir sind. Also diese Region, die auf der Erde ist, in der irgendwas Komisches passiert, was auch zu allen möglichen seltsamen Phänomenen führt. Aber wir und die Expeditionsteilnehmer können sich nicht so erklären, was da passiert. Und das wird relativ schnell, wird das auch sehr unangenehm und unheimlich. Und eben, es ist eben sowas, was einen und was auch die Expedition so umgibt, und zwar in Form der Optik, aber sehr stark auch in Form des Klanges des Films. Deswegen, man muss ja dazu sagen, dieser Film hat ja hat in USA und in Kanada eben einen Kinostart gehabt und in Europa und Rest der Welt und so anscheinend nicht, sondern dort direkt auf Netflix. Was muss man sagen, wenn man sich den Film anschaut, irgendwie schon, das ist irgendwie schon eine Katastrophe, finde ich. Weil es auf jeden Fall ein Film ist, der auf einer großen Leinwand mit einem sehr, sehr guten Soundsystem angeschaut gehört. Weil ganz klar ist, dass der Film so ein Gefühl erzeugen will, dass man eben genauso beklemmt in dieser, in diesem eigenartigen Raum gefangen ist. Und das kann natürlich, also Netflix, nur bei den wenigsten von uns zu Hause so leisten.
Ach, 55 oder 60 Zoll Fernseher werden immer billiger. Also das ist eine Frage der Zeit. Ja, jetzt musst du so betont vage bleiben. Wie ist das denn so vom Gefühl her? Also das, dieses Seltsame kommt gut rüber, habe ich jetzt der Sache entnommen. Und ist das hinreichend spannend dann? Oder ist die Auflösung irgendwie zufriedenstellend? Oder?
Also ich finde, das ist spannend. Ich finde, es ist auf eine bisschen andere Art als im Buch spannend. Aber in beiden Fällen ist es eben so eine Creepiness, die einen schon so gefangen nimmt.
Eine Horror-Creepiness oder ist das noch so eher seicht?
Also ich würde sagen, im Film gibt es ein paar konventionellere Horror-Elemente als im Buch. Insgesamt hat es schon so eine Horror-Creepiness, aber es ist vor allen Dingen diese Gesamtatmosphäre, die einfach so was dumpf, schwül, bedrohliches hat. Und das macht der Film, finde ich, sehr gut. Wie gesagt, ich glaube, dass einfach, wenn man das auf einer großen Leinwand mit einem tollen Soundsystem sich anschaut, dass es dann nochmal eine ganz andere Wirkung hat. Das mit der Auflösung und so, ich meine, ich darf ja natürlich nichts verraten, aber was, ich glaube, daran werden sich bei dem Film auf jeden Fall so die Geister etwas scheiden. Weil ich mir sehr leicht vorstellen kann, dass viele Leute sagen, das ergibt doch gar keinen Sinn und das ist Quatsch und irgendwie ja halt so prätentiös, nicht wirklich irgendwas sinnvoll zu Ende führend oder sowas. Ich glaube, also ich empfinde das nicht so. Also ich muss dazu sagen, ich habe den Film ja gerade angeschaut und ich würde eigentlich sagen, es ist vielleicht ein bisschen früh, um da jetzt schon ein abschließendes Urteil zu fällen. Ich glaube, ich muss auch erstmal ein bisschen auf mich wirken lassen. Mein Gefühl ist, dass es bei dem Film nicht so stark darum geht, von außen zu erzählen und dann irgendwie befriedigend die Geschichte zu Ende zu führen, sondern es geht eher darum, dass wir die Perspektive unserer Hauptfigur mit einnehmen und die gleiche Beklemmung verspüren und ein ähnlichen Schock verspüren und sowas. Und das, finde ich, macht der Film. Und dann die Frage, wie eben sozusagen das dann auf einer höheren Ebene oder von außen betrachtet Sinn ergibt oder ob es nötig ist, dass bestimmte Dinge erklärt werden, das weiß ich nicht, ob ich das diese Forderung notwendigerweise an den Film stelle. Okay. Ja, aber es ist auf keinen Fall sowas, es ist nicht so ein Film, der so dann am Schluss sauber alles zurecht erklärt oder sowas.
Ja. Okay. Das ist jetzt für mich schwer, die nächste Anschlussfrage zu finden, weil ich ja nicht weiß, worum es geht. Ich lasse das mal so stehen. Insgesamt Schauspieler, so Bilder, was möchtest du noch?
Also ich finde, er sieht toll aus. Er hört sich wirklich unglaublich gut an. Die Darsteller sind sehr gut, auf jeden Fall. Also Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson ist noch mit dabei. Die finde ich wirklich alle sehr stark. Oscar Isaac auch gut. Ich finde, der Film ist, man darf so wenig sagen. Ich weiß nicht. Ich finde, man sollte sich auf jeden Fall drauf einlassen. Ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass man nicht zu schnell sagt, hä, was, wie, warum und erklärt mal oder so. Der Film erklärt einfach sehr wenig. Und wenn man damit gut leben kann, dann kann es meiner Meinung nach ein auf jeden Fall ein Filmerlebnis sein. Also mich hat er sehr beeindruckt. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken und mal schauen, ob ich auch finde, dass das so in sich dann stimmig ist und so, aber eigentlich bin ich jetzt erstmal beeindruckt.
Ja. Okay. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie du diesen frischen Eindruck in eine Zahl umwandelst.
Boah, schwierig. Also ich würde mir mal vorbehalten, nächste Woche nochmal nachzubepunkten und ich gebe jetzt mal vorerst 8,5 Punkte. einfach um mal so mein erstes Gefühl abzubilden, aber möchte mich da noch nicht festnageln lassen.
Gut, dann machen wir das genauso. Das sind ja unsere Regeln hier in diesem Podcast.
Richtig, wir machen, was wir wollen.
Wir machen hier einfach, was wir wollen, genau. Ja. Klingt interessant. Also ich mochte ja an Ex Machina, dem letzten Film von Alex Garland, im Grunde die ganze Story, das ganze Setting, die Darsteller, die ganze Geschichte bis auf das Ende. Das hat mich aufgeregt. Aber ich fand das so easy davon gestohlen, aber da haben wir damals ja drüber geredet. Aber ich bin dennoch, insgesamt ist Ex Machina in meiner Erinnerung positiv und insofern klingt gut. Nur die Creepiness konnte ich jetzt noch nicht so ganz greifen. Früher hast du dich immer in der Sneak bei Horrorfilmen hinter deinem Mantel versteckt. Musstest du dich auf deinem Sofa hinter deinem Mantel verstecken oder ging's?
Ja, also ich glaube, dass es zu Hause weniger schlimm ist als ich glaube auch, dass ich inzwischen ein bisschen abgehärteter bin, als ich das vielleicht früher mal war. Es ist kein so Erschreckschocker eigentlich. Das ist nicht so der Stil des Films, sondern es ist eher so ein langsames, ganz, ganz unangenehmes Gefühl, was sich dann eben mit so einem Crescendo zum Ende immer noch ein bisschen weiter steigert und dann eben auch noch ein bisschen mehr passiert, aber es ist einfach nicht so ein Film, der nach dem Prinzip, und jetzt erschrecke ich, und jetzt erschrecke ich, und jetzt erschrecke ich, dann so funktioniert er einfach nicht. Und das ist was mich dann vielleicht im Nachhinein sehr beschäftigt, wo ich dann vielleicht Albträume kriege oder so. Aber während des Anschauens belastet mich das erstmal noch nicht so.
Ja, es ist fast noch schlimmer, aber eben anders, ja.
Ja, genau. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt ja versucht, diese Trilogie möglichst schnell zu lesen. Und ich war ja letzte Woche krank und hatte ein bisschen Fieber. Und das ist ganz, ganz übel, dieses Buch zu lesen oder diese Bücher zu lesen, während du so ein bisschen fiebrig bist. Ich hatte die fürchterlichsten Albträume, wo ich dann eben auch in den Träumen Elemente aus dem Buch erkannt habe und so dachte so, oh, das ist gar nicht gut. Also das will man will keine Fieberträume haben, wenn man diese Bücher gerade liest.
Ja. Okay, gut. Also geben wir das als Tipp noch mit an die werten Hörerinnen und Hörer. Ja. Fieberträume nicht mit aufregenden Büchern kombinieren. Vor allem
auch nicht mit dem Film, glaube ich. Beides ist keine gute Kombination. Überhaupt Fieberträume nicht so cool, aber vor allem nicht in Kombination hiermit.
Die kann man sich oft nicht aussuchen. Die sind dann entweder da oder sie sind es eben nicht. Gut, genau. Also so. Das war Annihilation oder Auslöschung auf Deutsch.
Genau. Jetzt ja, also jedenfalls erstmal eine Sehempfehlung. Interessant ist es auf jeden Fall.
Gut, jo. Dann kommen wir zur Droge der Wahl. Ich mach's kurz. Ich habe einen Meisels & Friends IPA. Und du?
Ich erhole mich ja immer noch von meinen Fieberträumen. Insofern trinke ich nur Wasser im Moment.
Gut, dann sehr war das schön. Die Droge der Wahl. Und heute wird das eine schnelle Sendung. Da gehen wir jetzt einfach so knallhart durch. Ich habe auch was mit einer eigenartigen Zone, die aufgegeben wurde, in der seltsame Dinge vorgehen. Und wo alles nicht mehr so ist, wie es mal war.
Aha.
Das habe ich jetzt schön angeteasert. Es geht um einen Dokumentarfilm aus dem Jahre 1999, den ich mal irgendwann aus der Mediathek von Dreisat runtergeladen habe. Und dann lag der hier eine ganze Weile. Das war irgendeine Empfehlung, die ich irgendwo gelesen hatte, dass man sich den mal ansehen soll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo und wann und wie. Jedenfalls lag der hier rum auf meiner Festplatte und jetzt habe ich ihn mal geschaut. Und er hat mich beeindruckt. Es geht um den Dokumentarfilm Pripyat. Das ist eine Stadt in der heutigen Ukraine. Und da ahnt man vielleicht schon, wo das hingeht. Pripyat ist die Stadt, wo die Arbeiter gewohnt haben, die im Tschernobyl im Kraftwerk gearbeitet haben. Es ist also diese verlassene Geisterstadt heutzutage, die direkt neben dem Kraftwerk liegt. Das ja aber immer noch in Betrieb ist. Und es hat ja vier Blöcke, glaube ich, und einer ist wohl explodiert und die anderen sind größtenteils noch in Betrieb und machen noch Strom und demzufolge gibt es da auch Menschen, die da arbeiten und die da jeden Tag hinfahren und wieder rausfahren und es gibt in dieser Zone eben noch viele andere Bewohner, die da entweder nur arbeiten oder da immer noch leben, obwohl sie eigentlich da nicht leben sollten, weil sie entweder sich nicht leisten konnten, woanders hinzugehen oder es einfach nicht wollten und das nicht verlassen haben. Und diese Dokumentation macht das jetzt auf eine ganz eigenartige Art und Weise. Erstmal ist sie schwarz-weiß. Warum man sich dafür entschieden hat, weiß ich nicht, aber es macht irgendwas mit der Sache. Also es wirkt alles so, es macht es irgendwie so ein bisschen noch creepier, so ein bisschen otherworldlier. Also ich kann es nicht so richtig sagen, was das mit der Sache macht, aber es wirkt alles noch ein bisschen befremdlicher. Und dann ist diese Dokumentation so gemacht, dass wir keinen Erzähler haben. Es gibt auch keine durchgehende Geschichte, sondern man hört hin und wieder aus dem Off mal Fragen an die Protagonisten, die irgendwelche Menschen sind, die da in der Zone irgendwas tun. Im Wesentlichen verfolgen wir vier Leute, einen Kraftwerksarbeiter, der da heute noch arbeitet und irgendwie ganz stolz auf seine Arbeit ist und sozusagen ist die Sicherheit der heutigen Menschen und dass das nicht nochmal passiert, das hängt alles an ihm und seinen Kollegen und da ist er sehr, sehr stolz drauf. Dann haben wir eine Mitarbeiterin in so einem Forschungszentrum, die ist sehr, sehr kritisch, weil das alles nicht so läuft, wie es laufen soll. Die sagt auch irgendwann mal so einen Satz, ich erzähle das jetzt einfach, ist mir egal, ob sie mich dafür ins Gefängnis stecken. Das sind dann so Momente, wo es dir kurz stecken bleibt, wenn du das hörst. Mhm. Und mit der machen sie dann auch eine Wanderung durch die verlassene Stadt in ihre alte Wohnung und so. Und dann haben wir noch ein sehr, sehr altes Ehepaar, die da wohnen und da auch nicht weg wollen, weil die da geboren sind, ihr ganzes Leben da verbracht haben und auch da sterben wollen. Die sind beide wahrscheinlich irgendwo, ich weiß jetzt nicht, ob es genannt wurde, aber ich würde sagen, die sind beide über 70, vielleicht sogar noch älter. Und dann haben wir noch so verschiedene Nebencharaktere, die, was weiß ich, der eine, der bewacht alte, verstrahlte Fahrzeuge, die damals nach der Bekämpfung des unmittelbaren Störfalls dort verwendet wurden und so hart verstrahlt sind, dass man sie nicht mehr woanders hinbringen konnte. Die stehen auf einem riesigen Fahrzeugfriedhof und er muss den bewachen und läuft da immer zwischen diesen hart verstrahlten Dingern rum und das ist natürlich alles andere als gesund. Und dann noch viele andere Wachleute hier und da werden immer so interviewt. Und was diese Dokumentation macht, ist, sie stellt den Leuten eine Frage und dann hält sie einfach drauf. Und dann reden die was und wenn die dann fertig sind mit ihrem Satz, dann hält die Kamera einfach weiter drauf. Und oftmals fühlen die sich dann bemüßigt, noch ein bisschen weiter zu erzählen. Und da kommen dann Dinge raus, wo du merkst, Das hättest du jetzt, egal was du gefragt hättest, du hättest das vielleicht nicht so aus ihm rausgebracht oder aus ihr. Und es wird dann einfach, die geraten dann so ein bisschen ins Plaudern. Und manchmal fühlen sie sich auch, also speziell dieser Kraftwerksmitarbeiter, der ist immer so ein bisschen stolz und gibt immer so ein bisschen an und gibt dann immer noch Tipps, was man noch drehen könnte und so. Das haben sie einfach alles hart drin gelassen in der Dokumentation. Manchmal hatte ich das Gefühl, die Leute werden vielleicht, oder es grenzt so an das, wo man vorsichtig sein muss, dass man sie nicht vorführt. Aber manchmal ist es auch einfach sehr, du kannst dann sehr tief reinblicken in auch in so eine Verzweiflung oder in so eine Ahnungslosigkeit, was soll hier werden, was ist mit uns, haben die uns vergessen, warum sagen die uns nichts mehr, seit Jahren heißt es, das und das soll passieren und es passiert nichts. Und wir sind halt auch bei ganz intimen Sachen dabei, wenn eine sehr alte Frau geht zu ihrer Hausärztin und lässt sich wegen irgendwelcher Schmerzen an ihren Beinen untersuchen. Und die Ärztin kann ihr nicht so wirklich helfen und nicht so wirklich sagen, was da los ist. Und danach oder davor ist auch ein kurzes Interviewsegment mit der Ärztin, die dann auch sagt, so ja, ich weiß auch nicht, was hier wirklich, was man hier sicher machen kann und was man lieber lassen sollte. Und sagt ja auch keiner mehr was. Und jetzt wurschteln wir halt so vor uns hin. Das ist alles ziemlich traurig, aber es ist in dieser Art, wie es in dieser Dokumentation verpackt ist, sehr beeindruckend. Und es hat natürlich sowas bisschen, also es ist halt alles so nicht greifbar für uns, weil so eine Sperrzone, die seit 20 Jahren, 30 Jahren komplett verlassen ist, das kann man sich ja auch nicht so richtig vorstellen, was das, und man sieht natürlich ganz viel von so Natur holt sich die Welt zurück. Wie sieht Zivilisation aus, wenn man sie 30 Jahre einfach in Ruhe lässt, wenn Bäume einfach mitten irgendwo aus Häusern rauswachsen und solche Dinge. Davon kriegt man natürlich auch sehr viel zu sehen und das ist schon irgendwie beeindruckend. Und das dann in Schwarz-Weiß, das macht irgendwie nochmal was damit. Also ich weiß nicht, ob man die noch greifen kann irgendwo. Das ist jetzt natürlich auch blöd, weil ich die halt schon so lange auf der Festplatte liegen hatte. Wenn man da nochmal irgendwann drankommt, den Film Pripyat, wir werden ihn verlinken in der IMDb, dass man den wiedererkennen kann, fand ich sehr beeindruckende Dokumentation.
Okay.
Und als du dann vorhin erzählt hast, worum es in Annihilation geht, dachte ich mir so, ja, verlassene Zone, ja, kann ich nachher noch, habe ich auch.
Ja, das passt ganz gut zusammen. Ja. Jo.
Ja, du hast letzte Woche oder vorletzte, ich weiß gar nicht mehr genau.
Ja.
Hattest du angekündigt, dass du über Mute sprechen willst, den neuen Film von Duncan Jones. Richtig. Dann mach das doch mal.
Ja, habe ich ja schon mal so angeteased und dann ging es mir letzte Woche nicht gut genug, um mich dem noch zu widmen. Ja, also Duncan Jones, bekannt natürlich von Moon und Source Code und so, deswegen Erwartungen entsprechend hoch. Das Ding ist jetzt seit ein paar Wochen auf Netflix, haben auch schon viele gesehen, kriegt ordentlich negative Presse. Es handelt sich auch um einen Sci-Fi, Mystery, Thriller, irgendwas in der Richtung. Die Hauptrolle wird gespielt von Alexander Skarsgård. Auch noch mitspielen Paul Rudd und Justin Theroux und ja, noch so ein paar bekannte Gesichter. Auch ein paar deutsche Schauspieler, weil das Ding spielt ja in Berlin, auch wenn das eben ein Berlin, weiß nicht, ein paar Jahrzehnte in die Zukunft ist. Es ist, also die Szenerie ist sehr nah dran, ist so ein bisschen so ein Composite-Zukunft-Stadt, ein bisschen Blade Runner oder ziemlich viel Blade Runner, bisschen das fünfte Element, bisschen, keine Ahnung, so alles mögliche und dann halt so ein bisschen trotzdem so Berlin-Retro-Schick, so Nightlife und sowas.
Klingt gut bis hierher.
Ja, also diese Optik, das ist nichts Neues jetzt. Also man sieht, man taucht da so ein und denkt sich so, okay, vieles davon hat man schon gesehen irgendwie und das wird halt so zusammengestückelt und das ist nicht schlecht gemacht und es sieht ganz schön aus. Die Darsteller sind eigentlich auch gut. Es geht um eben die Hauptfigur, wie gesagt, gespielt von Skarsgård, ist ein, also, und jetzt fängt es an, ein bisschen eigenartig zu werden. Aus irgendeinem Grund ist er amisch. Niemand weiß so genau, warum er amisch ist. Das gibt auch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und er ist stumm. Und er hat eine Freundin, so seine große Liebe. Und die verschwindet relativ nach ganz kurzer Zeit im Film. Und dann geht es eigentlich vor allen Dingen darum, sie zu finden. Und dabei stößt er eben vor in irgendwelche kriminellen, was auch immer, Machenschaften. Das ist in der Hinsicht jetzt erstmal relativ konventionell. Dann sehen wir aber auch noch einen anderen Teil der Handlung, wo Paul Rudd und Justin Theroux sind so, naja, so, machen so illegale Operationen. Sie arbeiten für die dunkle Seite und sind aber gleichzeitig auch so ein bisschen die Zuständigen für Comic Relief in dem Film, weil sie immer so dumme Sprüche reißen und miteinander so cool, lustige Kriminelle sind oder sowas in der Art.
Aber Operationen nicht im medizinischen Sinne?
Doch, doch.
Ach so.
Im medizinischen Sinne.
Ah, also, okay. Oh Gott.
Ja, ja, genau, sowas. Paul Rudd sieht auch in dem Film nicht aus wie jemand, von dem man gerne operiert möchte. Das muss man schon sagen.
Okay.
Ja.
Also ich möchte überhaupt nicht illegal operiert werden, egal wie der Typ aussieht.
Ja gut, aber wenn du, sagen wir, zu einem bestimmten Klientel gehörst, dann hast du vielleicht keine andere Wahl. Dann ist die Alternative einfach nur gar nicht operiert werden.
Okay.
Ja, also ich meine, mir geht's wie vielen, dass die Erwartungen natürlich erstmal sehr, sehr hoch waren bei Duncan Jones. Und dann geht das relativ schnell in dem Film, dass man so sagt, so hä, und wieso, und ist doch irgendwie Quatsch und andere Teile sind halt so ein bisschen zusammengestückelt. Vieles ergibt nicht so richtig Sinn. Bei manchen Sachen denkt man dann auch, interessiert mich das jetzt so? Wobei, da muss ich sagen, dass auch die Reaktionen sich zum Teil sehr unterscheiden, was die Leute nicht interessiert. Aber ehrlich gesagt, jeder, mit dem ich bisher gesprochen habe, hat gesagt, irgendein Teil hat ihn oder sie einfach überhaupt nicht interessiert. Und mir ging es ehrlich gesagt auch ein bisschen so. Es ist so, Teile der Handlung packen einen dann vielleicht schon ein bisschen, aber es passt irgendwie immer alles so hinten und vorne nicht zusammen. Es ist ein sehr ungeordneter Film und zwar nicht auf eine Weise, dass du sagen würdest, das ist jetzt irgendwie dient quasi einem übergeordneten Ziel oder sowas. Es ist einfach, also ich finde auch, es stimmt einfach sehr vieles in dem Film nicht so richtig. Ich finde ihn nicht ganz schlecht. Und es ist auch so, wenn man das Genre mag, wenn man eben diese ganze, das ganze Sci-Fi, Thriller und die so ein bisschen, also es ist so noir, eigentlich so ein Science-Fiction-Noir-Setup. Und wenn man das eben an sich schon mag, dann kann man dem vielleicht schon ein bisschen was abgewinnen. Ich denke halt, man muss als allererstes, muss man sich selbst diese hohe Erwartung, was Duncan Jones angeht, muss man so ein Stück weit zurückschrauben und sagen, okay, ich sehe jetzt hier einen Genrefilm und ich investiere eben, dadurch, dass es jetzt auf Netflix ist, erstmal auch nicht mehr als eben die 2 Stunden, die es kostet, den anzuschauen. Und dann glaube ich, dass man ihn vielleicht doch genießen kann, aber ein richtig guter Film ist es leider nicht. Das muss man leider sagen.
Schade. Aber gut, man kann ja auch nicht immer abliefern. Also man muss ihm ja auch mal zugestehen, dass er mal ins Klo greift.
Ja, das stimmt. Also man muss auch sagen, dem Film ist deutlich anzumerken, dass er irgendwie da große Pläne hat oder so. Also es ist jetzt nicht so ein... Der ist schon irgendwie ambitioniert, aber er ist einfach... Also das ist einfach... Passt hinten und vorne nicht. Muss man leider sagen. Ich gebe mal so... Also ich versuche einfach dass es Duncan Jones ist, so ein Stück weit abzuziehen, und dann gebe ich 6 Punkte. Allerdings zugegebenermaßen, am Anfang habe ich mich also enttäuschter gefühlt, noch als 6 Punkte jetzt wiedergeben. Aber man kann ihn sich schon anschauen. Jo.
Okay.
Also Mute.
Also an sich voll meine Richtung. Also sowohl,
ja, das stimmt, ja.
Sowohl Duncan Jones als auch das ganze Thema und alles, was du so über die Optik und so gesagt hast. Also ich fühle mich da voll rein, aber natürlich dämpft das jetzt auch meine...
Also ich glaube, dass du schon dieses Problem haben wirst, dass du erstmal sagen wirst, okay, die Elemente erstmal cool, aber es ist halt doch vieles irgendwie so ein bisschen Abklatsch von was anderem, was du woanders dann einfach schon mal besser gesehen hast und dann ergibt es nicht so viel Sinn. Also ich würde mal zweifeln, dass er dich vollkommen befriedigt, aber vielleicht findest du ihn ja ganz okay.
Nun gut, ich werde das bei Zeiten mal testen. In der Zwischenzeit hätte ich noch einen ersten Blick auf eine Serie, die gerade sehr viel Schlagzeilen macht. Mhm. Und das speziell für uns hier in Frankfurt. Und zwar Bad Banks, eine Arte-Serie, die jetzt 2018 gestartet ist und im Moment gerade komplett in der Arte-Mediathek verfügbar. 6 Folgen hat die erste Staffel. Und das ist auch im Moment alles, was es gibt. Und worum geht's? Wir haben eine junge Investmentbankerin, gespielt von Paula Bär.
Oh, fantastisch.
Die
wunderbare Paula Bär.
Genau, die hattest du, glaube ich, in Franz mal hier zu Gast im Sneakpot, ne?
Genau, und dann in diesem Alpenwestern auch noch. Wie ist der? Das finstere Tal. Da hat sie auch mitgespielt.
Okay, und ich hatte sie hier besprochen in 4 Könige, den ich auch, glaube ich, relativ okay fand, oder ziemlich gut sogar. Also mit anderen Worten, da haben wir schon mal jemanden, der durchaus weiß, wie man richtig rum in die Kamera guckt. Und dann haben wir noch von den Leuten, die man so kennen könnte, Desiree Nosbusch und Tobias Moretti. Auch wenn der jetzt in der ersten Folge, glaube ich, nur so in ganz kurzen Schnitten zu sehen war. Darum soll es jetzt aber auch nicht gehen. Also jedenfalls, sie ist eine Investmentbankerin bei einer Bank in Luxemburg und in der ersten Folge, ich habe auch bisher nur die erste Folge gesehen, verliert sie dort ihren Job. Gründe sieht man dann, werde ich jetzt nicht darlegen, und bekommt ein Angebot danach, zu einer aufstrebenden Investmentbank in Frankfurt zu gehen, wo gerade jemand ein junges, extrem risikoreich agierendes Team aufbaut, und man ahnt schon so, wie das alles aufgesetzt ist, dass wir hier mit Vollgas auf die nächste Bankenkrise zusteuern sollen. Das Ganze beginnt auch mit so einer Szene, gleich am Anfang, direkt nach den Opening Credits oder in den Opening Credits sehen wir eine Szene, wo in Frankfurt sowieso Riots ausbrechen, weil die Leute irgendwie ihr Geld von den Banken abheben wollen und die Geldautomaten geben kein Geld mehr her, und dann gibt es sowas wie Straßenschlachten und die Polizei riegelt die Straßen ab und so, und dann macht die Serie einen Sprung 8 Wochen zurück nach Luxemburg, und dann beginnt eben diese Geschichte, wo sie ihren Job verliert und dann nach Frankfurt wechselt. Also das ist so, dass wir haben schon mal gesehen, wo das hinführen wird, und wir schauen uns jetzt, nehme ich an, wie gesagt, ich habe auch nur die erste Folge gesehen, wir schauen uns jetzt dann an, wie was in diesen 8 Wochen passiert ist und wie es dazu kommt. Nehme ich an, vielleicht schauen wir auch noch darüber hinaus, das werden wir sehen. Oder werde ich sehen, weil andere haben es vielleicht schon gesehen. Jedenfalls, es sieht sehr, sehr stylisch aus. Es ist ein bisschen viel Wackelkamera so für meinen Geschmack. Lustigerweise hatte ich beruflich, ohne jetzt also zu sehr ins Detail zu gehen, in meinem letzten Job mit Banking im weitesten Sinne in Frankfurt zu tun und auch in Luxemburg war deshalb in Gebäuden, in denen Investmentbanking stattfindet, ich will den Kunden jetzt nicht nennen, war auch in den Gebäuden desselben Kundens in Luxemburg. Und was witzig ist, weil dann diese erste Folge spielt in Luxemburg bei Investmentbanken und spielt dann in Frankfurt bei Investmentbanken. Und ich fand, so vom Set-Design, das war alles sehr authentisch. Also es deckte sich mit dem, was ich da gesehen habe. Ich kann jetzt nicht darüber sprechen, ob diese Leute so drauf sind. Und man merkt hier schon sehr, wie die Figuren angelegt sind. Das sind so aggressive, mit Koks und anderen Aufputschmitteln voll gedröhnte Typen, die alle so ein bisschen soziopathisch drauf sind so erfolgsgeil, wir gehen über Leichen, weil wir sind die krassesten und wir machen hier Millionen und was sich nicht mit legalen Mitteln hindrehen lässt, da machen wir irgendwas Illegales, das wird schon. Und vor allen Dingen sehr, sehr Backstabbing,
hinterlistig?
Ja, so man spielt sich gegeneinander aus, Intrigen werden gesponnen und so weiter, und im Hintergrund sind es fällt so ein Satz wie, ich weiß den genauen Satz nicht mehr, das ist im Endeffekt sowas wie viel Karriere du machst, entscheidest nicht du oder dein Vorgesetzter oder deine Bank, sondern dein Netzwerk. Also du musst, wem kannst du vertrauen und so, und dann ist es im Endeffekt egal, für welche Bank du gerade arbeitest. Wichtig ist, dass du irgendwie in deinem Netzwerk die richtigen Strippen ziehst oder das Netzwerk für dich die Strippen zieht, und dann kommst du weiter. Und das Ganze deutet sich dann jetzt gegen Ende der ersten Folge auch schon an, was da alles noch so, wer gegen wen und so weiter und so weiter. Sieht toll aus, ist toll gespielt. Manche von diesen Charakteren kann man jetzt schon nach der ersten Folge, kann ich die schon hassen so ein bisschen. Ich bin jetzt total angehuckt, das weiter gucken zu wollen.
Ja.
Auch weil es so ein bisschen abstoßend ist. Also viele Sachen sind einfach sehr unsympathisch auch, wenn es ganz hochglanzig aussieht. Und ich habe es mit meiner Freundin zusammen geguckt, die saß auch manchmal auf dem Sofa bei manchen Szenen und machte so sehr betont laut so, wenn irgendjemand sowas gesagt hat, was so richtig so Bankersprech war. Und aber es ist Frankfurt, es ist unsere Heimatstadt, die da auch natürlich ganz, ganz hochglanzig inszeniert wird. Und insofern, das
das mögen wir. Das mögen wir auch, wenn dann alle bösen Klischees bedient werden.
Natürlich, ja, na klar.
Okay, also da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen allergisch gegen. Ich mag das nicht so gerne, wenn so ein Milieu so dargestellt wird, wie sich das eben, in Anführungszeichen junge Kreative halt so vorstellen, wie das da aussieht, wie die miteinander sprechen und was das für Leute sind und sowas. Ich muss mir das, glaube ich, auch mal anschauen, mal schauen, ob mir das so geht, wie ich mir jetzt denke, dass es mir gehen könnte, dass ich dann relativ schnell raus bin und sag, nee, es sind halt dann doch irgendwie nur so wandelnde Klischees.
Es gibt ja jetzt, wenn man so ein bisschen die Presse, die das jetzt begleitet, liest, dann gibt es zum einen die Aussage, dass die Leute Berater aus der entsprechenden Szene hatten, die versucht haben, darauf zu achten, dass zumindest diese ganzen Banking-Sachen und was die da verhandeln und was sie machen und wie sie das machen, dass es fachlich kein Quatsch ist. Die Aussage, die ich gelesen habe in dem Interview, war, das mussten wir machen, sonst lachen uns die Banker schreiend aus, wenn sie unsere Serie angucken. Und das Feedback aus der Banking-Branche oder aus der Investment-Banking-Branche ist wohl auch, dass sie die Regisseurin wohl so Dinge gehört hat wie, oh ja, wir haben die Serie total durchgesuchtet, das war voll gut. Es gibt so Artikel auf Spiegel Online, war einer, wie realistisch ist Bad Banks und so, der war nicht besonders ergiebig, aber überall wird jetzt genau diese Frage so ein bisschen zum Thema gemacht.
Ja, klar, also Klar. Also mir geht das halt relativ häufig so, das ist, weißt du, das geht zurück in meine Kindheit. Das hat mich schon bei Momo genervt, die grauen Herren in ihren Anzügen und so. Dieses Klischee ist einfach so, also ich, das geht mir schwer runter. Also ich finde, ich teile einfach diese Einstellung nicht, die auch in meinem Feld irgendwie immer wieder auftaucht, dass die Welt sich so aufteilen lässt in die Bösen und die Guten und man zum Teil das daran erkennt, ob die Leute Anzüge tragen oder sowas. Und deswegen finde ich solche so Banker-Figuren häufig schwierig. Aber ja, mal sehen, muss man sich vielleicht auch mal anschauen.
Na, ich glaube, was hier schon versucht wird, oder was nicht versucht wird, ist so den Banker als solchen alle in einen Topf zu schmeißen. Ich glaube, dass so gerade diese Hochrisiko-Investment-Menschen schon nochmal auch noch ein anderer Schlag sind von Mensch als jetzt der, weiß ich nicht, der Sachbearbeiter, der versucht, dir eine Lebensversicherung irgendwie zu verkaufen oder sonst irgendwas oder irgendwie dein Tagesgeldkonto einrichtet oder so, der ist vielleicht jetzt nicht so evil wie der Typ, der irgendwie irgendein komisches Finanzprodukt generiert, was darauf wettet, ob das nächste Erdbeben 100 oder 200.000 Tote kostet.
Ja, das stimmt wohl.
Ja, ja. Na, insofern, da kann man mal reinschauen. Alle 6 Folgen gibt's in der Arte Mediathek. Ich habe keine Ahnung, wie lange noch, im Zweifel.
Wie lange sind die Folgen?
50 Minuten war jetzt die erste. Ich denke, die anderen sind auch ungefähr so.
Okay.
Ja.
Ja, ich bin ja seit Anfang des Jahres euch so ein bisschen hinterher, habe euch hinterher geschaut, weil ich jetzt auch Mr. Robot geschaut habe. Also ich bin jetzt gerade mit der zweiten Staffel durch.
Oh ja, sehr gut. Dann kann ich jetzt auch mit der dritten anfangen. Dann können wir die gemeinsam besprechen.
Ja, genau. Können wir auch machen. Ja, also war ganz lustig, weil ich die erste Staffel eben so in einem Ruck durchgeschaut habe und eben total schlimme Suchterscheinungen hatte. Und dann haben ganz viele Leute mir gesagt, oh, aber die zweite Staffel ist ganz mies. Aber ich muss sagen, ich fand sie gar nicht so schlecht. Sie ist natürlich schon ein bisschen anders und es gibt auch ein paar Probleme und so, aber kann jetzt nicht sagen, dass sie mich irgendwie abgeturnt hat. Und jetzt habe ich schon Lust auf die dritte.
Ich habe auch sehr viel Lust auf die dritte, aber ja, mies. Ich weiß nicht, was ich jetzt damals exakt gesagt habe, aber die hat schon Probleme und rührt einiges in einen Topf und die ist vor allen Dingen nicht mehr so stringent, die hat kein richtiges Ziel so richtig und als sie dann so langsam beginnt, eins zu entwickeln, wirft sie es kurz vor Ende nochmal weg und ach.
Ja, das stimmt. Ich meine, das hat natürlich alles narrative Gründe. Es gibt ja Gründe, warum das so ist, aber das ist natürlich gerade für jemanden wie dich, wenn man sich ein bisschen mit diesem Bereich auskennt, ein bisschen was weiß und so, dann etwas frustrierend ist, wenn man vorher eben so eine Geschichte erzählt bekommen hat, die schon recht schmissig war, so. Das verstehe ich schon. Bei mir ist es in gewisser Weise so, dass die zweite Staffel macht ja genau das, was ich eben aus meinem Bereich heraus eigentlich meistens gerne mag. Nämlich so die Frage zu stellen, okay, was sind hier die narrative Perspektive und was von dem, was wir gerade sehen, können wir überhaupt glauben und wie greift das ineinander und sowas. Das ist ja eigentlich was ich grundsätzlich mag. Aber ich sehe schon auch, ich würde jetzt nicht abstreiten, dass die zweite Staffel im Vergleich zur ersten, dass das etwas abfällt. Ja, aber mal sehen, wie es jetzt noch weitergeht.
Genau. Ja, Q aus unserem Kommentarspalte und Chefhörer sozusagen, wenn man so will, hat auch schon mehrfach versucht, mich anzustacheln, dass ich sie jetzt endlich gucken soll. Und ja, ich werde das demnächst tun, aber ich weiß, dass das mich wieder in so ein Suchtverhalten reindrücken wird und dann kann ich wieder nichts anderes mehr tun. Und da ich nicht.
Da ja, das geht schlecht jetzt mit Kind und so.
Ja, richtig. Und da ich jetzt nicht mehr so viel pendel, ist das halt.
Schwierig.
Diese, was ja gut ist, aber das war halt immer so ein Freiraum, wo man halt gucken konnte, was man wollte und es gab nichts anderes zu tun, als was zu gucken und dann hat man das halt auch gemacht und jetzt gibt es diesen Freiraum nicht mehr und dann muss man halt schauen, wo das reinpasst.
Ja, ich weiß genau, wovon du redest. Als die Essen-Pendelei weggefallen ist, da muss ich erstmal meinen Medienkonsum komplett neu strukturieren, weil das alles so überhaupt nicht mehr ging wie vorher. Tja.
Ja, und Audio, finde ich, geht nach wie vor so. Podcasting kriege ich noch so untergebracht, aber Bild ist halt so beim Pendeln, du weißt es ja selbst, du sitzt dann im Zug und dann kannst du dir ein Display vor die Nase halten und kannst irgendwas schauen. Und niemand, also ist genauso gut genutzt, wie wenn du jetzt Podcast hörst und die Augen zumachst oder aus dem Fenster guckst. Aber eben, wenn ich jetzt zur Arbeit laufe oder mit dem Fahrrad fahre, ja, da kann ich Podcasts bei hören, aber ein Display vor die Nase halten kann ich mir dabei nicht. Das geht halt einfach nicht.
Nein, nicht so gut.
Ja.
Tja. Ja, also cool, ich habe jetzt gerade angefangen. Ich habe heute gerade die erste Folge von der dritten Staffel gesehen. Insofern, ich bin dann...
Bist du mir wenige Filmminuten voraus.
Dabei.
Skandal. Jo. Ja, eine kleine App-Empfehlung hätte ich noch. Das geht auch schnell. Mhm. Ich hatte jahrelang ein bisschen Spotify benutzt, so nebenher. Allerdings nicht, ich hatte nie einen bezahlten Account. Ich habe dann immer mit dieser nervigen Werbung gelebt. Aber man hat natürlich die ein oder andere Playlist angehäuft. Entweder weil man sie abonniert hat von anderen Menschen, die die pflegen auf Spotify, oder eine von diesen automatischen. Und jetzt bin ich auf Apple Music umgestiegen vor einer Weile. Und jetzt hatte ich den Bedarf, eine Playlist, die ich bei Spotify hatte, hätte ich gern bei Apple Music gehabt. Und natürlich kann man sich hinsetzen und kann einfach hergehen und kann eine neue Playlist anlegen und kann jeden dieser einzelnen Songs raussuchen und klicken, dass man gerne bitte diesen Song in diese Playlist, und dann sucht man den nächsten, und da wird man ja blöd bei. Also habe ich geguckt, ob es das irgendwie gibt, ob es Software gibt, die das für einen machen kann, und die gibt es tatsächlich. Und ich habe die App Songshift gefunden. Und die macht genau das. Die kann Playlisten zwischen diesen beiden Diensten und sogar noch einigen mehr synchronisieren und das auch immer wieder tun. Also selbst wenn man jetzt eine Playlist auf Spotify hat, von der man weiß, irgendjemand kuratiert die und pflegt die immer weiter und fügt ja immer wieder tolle neue Dinge hinzu, und man mag vielleicht diese Playlist und mag die nicht aufgeben, obwohl man jetzt dann doch vielleicht bei Apple Music oder noch woanders ist. Gibt ja noch ein paar andere Konkurrenten. Dann kann man diese App benutzen und die immer wieder aufmachen und sagen, hier, mach mal wieder Synchronisation, und dann schaut er sich die Änderungen an und sucht die jeweiligen Songs in dem anderen Dienst, und das geht auch in beide Richtungen theoretisch, und ändert dann die Playlist auf dem Ziel Netzwerk, in deinem Ziel-Account sozusagen. Du musst in der App dann Zugriff auf deine beiden Accounts natürlich einräumen, und dann geht es hin und liest die auf der einen Seite und ändert die auf der anderen Seite, und manche Songs findet er natürlich nicht, die gibt es dann unter Umständen auf dem anderen Ding nicht, oder er findet sie nicht, weil sie, keine Ahnung, anders gepflegt oder anders genannt sind. Das hatte ich allerdings bei einer Playlist, mit der ich es ausprobiert habe, die hatte 75 Songs und ich hatte nur einen einzigen, da waren schon teilweise sehr obskure Dinge dabei, einen einzigen, den er nicht gefunden hat, und den gab es tatsächlich auf Apple Music trotzdem, den musste ich aber von Hand raussuchen. Aber es war dann halt einer von 75, das macht den Aufwand, diese Playlist zu konvertieren, dann doch schon erheblich geringer, als wenn ich die alle von Hand hätte raussuchen müssen. Und da war ich sehr begeistert. Deshalb wollte ich das hier mal erwähnen. Ist vielleicht, vielleicht ein etwas abseitiger Anwendungsfall. Ich weiß nicht, wie viele Leute den haben, aber ich hatte da auf Spotify so die eine oder andere Playlist, wo ich dachte, um die ist es vielleicht schade, aber Apple Music ist so viel besser integriert in meine Tech-Landschaft. Und insofern, ja, war das dann ein Thema. So, damit wollen wir diese Sendung dann heute auch bewenden lassen. Sie ist jetzt mit 40 Minuten nicht so wahnsinnig lang geworden, aber wir sind heute sehr, sehr spät bei der Aufnahme, und deshalb ist das jetzt gut, und dann kommen wir beide ins Bett.
Mhm.
Und die Hörer vielleicht auch ins Bett oder zur Arbeit oder wo auch immer ihr uns hört, bei der Hausarbeit, dann müsst ihr jetzt den Rest von der Wohnung ohne unseren Podcast saugen, aber da kommt bestimmt irgendeine andere Sendung nach uns hier in eurer Hörliste. Und wenn ihr dann fertig seid mit Saugen oder mit zur Arbeit fahren, könnt ihr auf sneakpod.de noch einen Kommentar zur Sendung dalassen oder nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin, tschüss und danke fürs Zuhören.